Wenn wir über Klima sprechen wollen, dürfen wir es uns nicht zu einfach machen. Wir müssen verstehen, wie komplex das Thema ist.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Über Klima sprechen, dem Podcast zum Handbuch über Klimakommunikation von klimafakten.de. Diese Folge heißt Mach dir klar, was bisher schiefgelaufen ist. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Themen aus Kapitel 1 des Handbuchs präsentieren. Wir werden zuerst den Mythos des Wissensdefizitmodells entlarven. Ihm liegt die Annahme zugrunde, mehr Wissen über die Klimakrise führe automatisch zu Verhaltensveränderungen. Außerdem werden wir beleuchten, wieso die Klimakrise so ein verzwicktes Problem ist. Zum Schluss dieser Folge werden wir die sogenannten Drachen des Nichthandelns und 5 Drachentöter kennenlernen, um die Untätigkeit zu überwinden. Das Handbuch, das diesem Podcast zugrunde liegt, können Sie übrigens im Buchhandel kaufen oder kostenlos online lesen über den Link in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Lange Zeit nahmen die meisten WissenschaftlerInnen, Umweltorganisationen und KlimaaktivistInnen an, dass die Menschheit bisher nicht genug gegen die Klimakrise unternommen hat, weil die Menschen zu wenig wissen. Man müsse sich mit Klimafakten gegen die Klimaleugnungskampagnen fossiler Interessensgruppen und Konzerne durchsetzen. Dass es nur noch klarere, noch umfassendere und noch verständlichere Informationen über die Klimakrise brauche, um alle Menschen so weit aufzurütteln, dass unsere Gesellschaft schleunigst klimaneutral wird. Erst langsam dringt die Erkenntnis durch, dass diese Annahme so nicht stimmt. Denn inzwischen sind die Informationen über die Klimakrise längst für jede und jeden verfügbar. Eine überwältigende Mehrheit der Menschen im deutschsprachigen Raum weiß Bescheid, erkennt menschliche Aktivitäten als Hauptursache für die globale Überhitzung der Atmosphäre an und befürwortet Klimaschutzmaßnahmen. Und doch, es tut sich noch immer zu wenig. Und das, was sich tut, geschieht viel zu langsam, wenn man es mit den Lösungspfaden des Weltklimarats IPCC vergleicht. Wir müssen also konstatieren, Wissen allein hilft nicht weiter. Das sogenannte Wissensdefizitmodell, also die Annahme, mehr Wissen führe zu mehr Handeln, scheitert regelmäßig. Natürlich, Fakten und Informationen sind wichtig, ohne sie geht es nicht. Aber der Punkt ist, wir wissen mittlerweile genug. Immer mehr Wissen zu vermitteln, immer neu über Daten und Messungen zu berichten und dann zu hoffen, dass allein diese Kommunikationsstrategie mehr Menschen zum Handeln motiviert, wirkt fast wie Aberglaube. Der norwegische Umweltpsychologe, Autor und Politiker Per Espen Stoknes fasst das etwas spöttisch zusammen. Er sagt: Und dann versuchen es diese rational gesinnten Experten immer wieder mit immer mehr Fakten und erwarten merkwürdigerweise, dass das Experiment irgendwann einen anderen Ausgang nimmt. Der Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, hat mir von seiner eigenen Erfahrung mit dem Wissensdefizitmodell berichtet. Hallo Christopher, danke, dass du dir Zeit nimmst, wieder hier ein paar Fragen zu beantworten. Im Handbuch erwähnst du, dass auch du sehr lange der Strategie gefolgt bist, immer mehr Wissen vermitteln zu wollen. Wann hast du denn verstanden, dass einfach nur mehr Informationen und immer neue Artikel über die wissenschaftlichen Fakten der Klimakrise dein Publikum nicht unbedingt zum Handeln motivieren würden?
Hallo Gabriel. Bei unserem Gespräch über das Einleitungskapitel habe ich ja schon von den Leserbriefschreibern bei der Süddeutschen Zeitung erzählt. Bei denen habe ich gemerkt, dass mehr Wissen überhaupt nicht dazu führt, dass die ihre falschen Annahmen über die Klimaforschung revidierten. Damit zusammenhängen natürlich die organisierten Kampagnen gegen die Klimawissenschaft. Die Mineralölkonzerne zum Beispiel, die haben, obwohl sie es besser wussten, jahrelang Kampagnen finanziert, mit denen sie Zweifel an den Ergebnissen der Klimaforschung säten. Und ich habe mich lange gefragt, warum machen die das eigentlich? Vielleicht war ich naiv. Die wollten einfach ihre Profite absichern. Interessantere Frage ist, warum haben die Leute das so gerne geglaubt? Und das führt genau in die Themen dieses Handbuchs hinein. Denn die Leute haben es geglaubt, weil es bequem war, so einen Blödsinn zu glauben, weil sie in ihrem eigenen Leben dann nichts verändern mussten, solange es diese öffentlich herbeigeredeten Zweifel gab. Deswegen reicht es auch nicht, mehr Wissen zu verbreiten. Und es reicht auch nicht, die Leugner zu widerlegen oder vielleicht irgendwann zum Verstummen zu bringen, sondern man muss sich genauer mit den psychologischen Mechanismen dahinter beschäftigen.
Ja, für Elizabeth Colbert, eine Kollegin vom Magazin The New Yorker, war diese Erkenntnis, dass einfach nur mehr und verständlicheres Wissen in die Öffentlichkeit zu bringen, eben nicht die Leute unbedingt zum Handeln motivieren würde, eine, wie sie sagte, deprimierende wie beängstigende Erfahrung. Ihr Zitat lautet: Das ganze Ethos unseres Berufsstandes fußt ja auf der Annahme, dass die Leute bessere Entscheidungen treffen, wenn man ihnen mehr Informationen zur Verfügung stellt. War diese Einsicht für dich ebenso eine deprimierende wie beängstigende Erfahrung?
Deprimierend war das schon, denn ich bin ja neben Journalist auch noch Physiker von der Ausbildung her. Das prägt natürlich sehr, weil man sich in den Naturwissenschaften danach richtet, was die Naturgesetze sagen und was man in der Natur vorfindet. Dass jemand einfach bestreitet, dass mehr CO2 in der Luft dazu führt, dass sich die Atmosphäre erwärmt und dass die Menschheit dafür verantwortlich ist, das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Und die natürliche Reaktion für mich war dann, das muss ich dem genauer erklären. Ich muss mehr Daten finden. Ich muss die Argumente aufnehmen und entkräften. So macht man das halt in der Physik und so machen das auch noch viele JournalistInnen. Dass das nicht funktioniert, grundsätzlich nicht funktioniert, das ist natürlich deprimierend. Aber beängstigend fand ich das nicht, weil ich dann, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ziemlich schnell viele gute Quellen gefunden habe, die mir erklärt haben, wo das Problem liegt. Und auch viele gute Quellen, die gesagt haben, wie man es denn besser machen kann.
Wir halten also den ersten Merksatz dieser Folge fest. Mehr Wissen über die Klimakrise führt nicht automatisch zu mehr Handeln für Klimaschutz. Zugegeben, da bewegen wir uns mit diesem Podcast auf einem schmalen Grat, weil auch wir hier und im Handbuch Wissen vermitteln wollen, allerdings mehr über das Wie der Kommunikation als über das Was der Klimafakten. Aber wieso führen mehr Informationen nicht einfach zu mehr Handeln gegen die Klimakrise? Dies liegt unter anderem an zwei Umständen. Zum einen an der fast unvorstellbaren Komplexität der Klimakrise und ihrer relativ langsamen Entfaltung. Zum anderen an einigen psychischen Barrieren in uns. Diese psychischen Barrieren nannte der kanadische Psychologe Robert Gifford in einem viel zitierten Aufsatz die Drachen des Nichthandelns. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Die Klimakrise umfasst viele Ebenen, ist global und wahnsinnig komplex. Wo Maßnahmen für Teilaspekte vorgeschlagen werden, sind diese und der gesamte soziale Kontext derart ineinander verschränkt, dass sich alles ständig gegenseitig beeinflusst oder gar behindert. Das Vertrackte an der Erdüberhitzung ist, bei der Frage, wie wir ihr entgegentreten wollen, geht es mindestens so sehr um etwas Soziales, Kulturelles und Politisches, wie um etwas naturwissenschaftlich-technisches. Es gibt demnach eben nicht die eine einfache Lösung. Hinzu kommt, dass in der Klimakrise Zeitdruck herrscht. Dass es vielen Beteiligten erscheint, als werde man in Zukunft günstigere, bessere oder einfachere Lösungen haben und dass die Grenze zwischen den Verursachern und denen, die das Problem lösen können, verschwimmt. Kelly Levin und ihr Team von World Resources Institute beschreiben die Klimakrise daher als Super Wicked Problem, also als super verzwicktes und bösartiges Problem. Die Klimakrise wird außerdem oft als Creeping Problem bezeichnet, das heißt als schleichendes Problem. Denn das Aufheizen der Atmosphäre geschieht verhältnismäßig langsam und zudem ohne einen festen Anfangs- und Endzeitpunkt. Hans-Joachim Schellnhuber, einer der renommiertesten deutschen Klimaforscher, verglich den Klimawandel daher einmal mit einem Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Ich habe Lea Große, die Umweltpsychologin im Team von klimafakten.de, gefragt, was ein solches Super Wicked und Creeping Problem mit uns Menschen macht. Hi Lea, schön, dass du wieder da bist und ich dir ein paar Fragen stellen kann. Sind wir Menschen psychisch überhaupt dafür ausgestattet, ein derart komplexes, verschachteltes und langsames Problem wie die Klimakrise inklusive sozialem Spannungspotenzial kognitiv zu begreifen und zu verarbeiten?
Hi Gabriel. Also ich bin ziemlich froh, dass wir hier zusammen sitzen, weil das bedeutet ja, dass wir dieses Problem zumindest teilweise begreifen und verarbeiten können. Aber tatsächlich ist es für die allermeisten Menschen sehr, sehr schwierig, sich mit diesem Problem, mit dieser Krise und ihren Folgen auseinanderzusetzen, weil wir im Alltag und in den letzten Jahrtausenden mit Gefahren anderer Art zu tun hatten, die nicht so komplex, nicht so verschachtelt und vor allem nicht so unsichtbar und langsam voranschreitend waren. Ich würde behaupten, dass es für die meisten Menschen schwierig ist, dieses Problem kognitiv zu begreifen und zu verarbeiten, weil das extrem anstrengend ist. Es ist emotional sehr, sehr aufwühlend und verunsichernd, weil wir alle nicht wissen, was am Ende kommt.
Und du hast von diesen psychischen und emotionalen Auswirkungen gerade schon gesprochen. Wie sieht das genau aus? Also was macht ein solches super wicked und creeping Problem mit uns Menschen psychisch und emotional genau?
Also wenn wir uns des Problems und der Krise bewusst werden, dann kommen wir im Prinzip in drei, ich würde jetzt mal sagen, Notfallmodi. Das ist einerseits die Flucht, andererseits der Kampf und das Erstarren, also Fight, Flight oder Freeze. Einerseits, wenn wir in den Kampfmodus kommen, wappnen wir uns psychisch und emotional so, dass wir wirklich gegen die Klimakrise ankämpfen wollen und können damit umgehen, indem wir zum Beispiel demonstrieren gehen, auf die Straße gehen und uns wirklich aktiv für den Klimaschutz einsetzen. Wenn wir in den Fluchtmodus kommen, wappnen wir uns psychisch damit, dass wir das Problem eigentlich eher versuchen zu verdrängen. Ich würde sagen, das merkt man sehr im heutigen Diskurs über die Klimadebatte, dass wir in sehr vielen Verzögerungsargumenten stecken. Also das heißt, viele Menschen erkennen an, dass es die Klimakrise gibt, aber ja, China und Indien müssen ja. Das ist eher so eine Flucht aus diesem Problem heraus, mit der wir uns wohlfühlen, weil wir uns erstmal nicht mit der Problematik beschäftigen müssen. Und dann gibt es noch den Freeze-Modus, also das ist einfach, dann kommen wir in einen Status von psychischer Erstarrtheit. Also wir wissen irgendwie überhaupt nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Also dann resignieren wir und vertreten eher die Meinung, also ich kann jetzt eh nichts tun, habe überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten.
So ein Gefühl von Ohnmacht ist das dann, oder?
Ja, genau. Wir erstarren durch dieses super wicked creeping problem und wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen.
Lea Große spricht hier bereits an, dass es uns Menschen schwerfällt, ins angemessene Handeln gegen die Klimakrise zu kommen. Der Psychologe Robert Gifford zählt weitere solcher inneren Barrieren gegen das Handeln auf und nannte sie in seinem wissenschaftlichen Artikel die Drachen des Nichthandelns. Das begrenzte Denkvermögen von uns Menschen ist einer dieser Drachen. Unser Hirn ist nicht dafür ausgelegt, ein derart komplexes Problem wie die Klimakrise vollkommen rational zu verarbeiten. Dazu kommen wir noch ausführlicher in Folge 2. Ein anderer Drache der Untätigkeit heißt Ideologien. Damit sind unter anderem starre, vereinfachende Weltanschauungen gemeint oder der Glaube an eine Rettung von außen, sei es durch eine technische Wundererfindung oder übernatürliche Kräfte, wie zum Beispiel einen eingreifenden Gott. Interessant ist, dass die meisten Menschen ideologisches Denken nur bei anderen vermuten, nicht aber bei sich selbst. Ein weiterer dieser Drachen stellt sich uns beispielsweise beim sozialen Vergleich mit unseren Mitmenschen in den Weg. Es sind unumkehrbare Kosten, die unter anderem bei klimafreundlichen Verhaltensveränderungen entstehen können. Zum Beispiel kostet es Zeit und Mühen, sich eine klimafreundlichere Ernährungsweise anzugewöhnen, das eigene Auto abzuschaffen oder sich um den Einbau einer Wärmepumpe zu kümmern. Wenn Sie sich näher für diese und weitere Drachen der Untätigkeit interessieren, können Sie sich über den Link in der Folgenbeschreibung näher mit dem Konzept beschäftigen und ausführlicher informieren. Den Drachen des Nichthandelns müssen wir jedoch nicht wehrlos entgegentreten. Es gibt viele Mittel und Wege, um trotz der angesprochenen Widrigkeiten ins angemessene, klimaschützende Handeln zu kommen. Zum Beispiel hat die Kommunikationsexpertin Susanne Moser von der University of California 5 Ratschläge für die Kommunikation über die Klimakrise zusammengestellt. Sie sind sozusagen wirkungsvolle Drachentöter, mit denen wir in unserer Kommunikation zumindest einige Drachen der Untätigkeit überwinden und abschwächen können. Ihre Tipps lauten wie folgt. Erstens, Botschaften müssen konsistent sein. In anderen Worten, KommunikatorIn und Botschaft müssen zueinander passen. Wenn beispielsweise eine BWL-Studentin aus einer Großstadt auf einem Kongress über nachhaltige Landwirtschaft strengere Bio-Vorschriften fordert, passen Botschaft und Botschafterin nicht so gut zusammen, als wenn die strengeren und klimafreundlicheren Maßnahmen von einem Biobauern selbst gefordert werden. Zweitens, Botschaften sollen die Aufmerksamkeit des Publikums binden. Die richtigen Stilmittel oder eine passende Mischung davon sind also wichtig. Zum Beispiel Spannung, Humor, Überraschung und Herausforderung. Drittens, Botschaften sollten vorher auf ihre Wirkung getestet werden. Sie wirken nämlich bei den EmpfängerInnen fast immer anders, als man es sich vorher abstrakt vorgestellt hat. Zum Beispiel kann man sich zuerst Feedback von einer kleineren Testgruppe holen, bevor man ein großes Publikum adressiert. Viertens, Botschaften sind viel mehr als nur Worte. Auch Tonfall, Emotionen und Bilder oder gar Musik spielen eine große Rolle. Fünftens, Botschaften sollen psychologische Distanz vermeiden. Dazu sagt Susanne Moser, das weit entfernte Problem muss nach Hause gebracht werden. Die unsichtbaren Ursachen und Folgen müssen sichtbar gemacht werden, die bisher nicht vorstellbaren Lösungen illustriert, die vermuteten oder realen Barrieren des Handelns als Hürden gezeigt werden, die Menschen wie ich bereits überwunden haben. Nachdem wir einige der sogenannten Drachen des Nichthandelns und 5 mögliche Drachentöter kennengelernt haben, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir fassen noch einmal kurz die 3 wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge zusammen. Erstens, mehr Wissen über die Klimakrise führt nicht automatisch zu mehr Handeln für Klimaschutz. Das sogenannte Wissensdefizitmodell der Kommunikation scheitert mittlerweile regelmäßig. Zweitens, die Klimakrise ist ein beinahe unfassbar komplexes, vielschichtiges, vertracktes Problem, bei dem zudem Zeitdruck herrscht, obwohl sich das Klima aus der Alltagsperspektive nur langsam zu wandeln scheint. Es ist keine einfache Lösung in Sicht und das gesellschaftliche Spaltungspotenzial ist groß. All das macht die Klimakrise zu einem super wicked und creeping problem. Und drittens, einige der Drachen des Nichthandelns stehen den meisten Menschen zwar im Weg, aber mit wirksamen Ratschlägen zur Kommunikation über die Klimakrise können wir die meisten Drachen überwinden oder abschwächen. Wir haben in dieser Folge viele Inhalte besprochen. Daher ist es bestimmt ratsam, sich die Kurz- oder Langfassung von Kapitel 1 des Handbuchs noch einmal in Ruhe durchzulesen. Den Link finden Sie, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die nächste Podcast-Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Die Links zur Anmeldung und zu den Handbuchkapiteln finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima sprechen.